Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Rendezvous mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Deutschland bekommt mit Joachim Gauck den Bundespräsidenten des Volkes. Kanzlerin Angela Merkel hat sich diesem Wunsch und den anderen Parteien gebeugt. In Frankfurt streiken die Flugzeugeinweiser weiter. In Zürich, Basel und Genf werden deswegen Flüge gestrichen. Der Bund will Herr und Frau Schweizer häufiger in die Psychotherapie schicken. Öffnet ihr damit ein Fass ohne Boden? Und teures Engelberg.
Eine Ferienwohnung liegt bei uns zwischen 750 und 1 Million. Aber wir sprechen da von Top-Wohnungen an bester Lage.
Fluch und Segen des Zweitwohnungsbaus in der Reportage aus Engelberg und in der Abstimmungskontroverse um eins. Und im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Georg Aufdemauer mit den News.
Es gibt zwar viel Lob für die Nominierung des DDR-Bürgerrechtlers Joachim Gauck als Bundespräsident Deutschlands. Der Entscheid belastet dennoch die Regierung. Als sich die FDP als Koalitionspartner der Regierung gestern überraschend gegen den Widerstand von Kanzlerin Angela Merkel für Gauck eingesetzt hatte, hat die FDP beiden Koalitionspartnern CDU und CSU massiven Unmut provoziert. So spricht ein CDU-CSU-Vertreter von einem gewaltigen Vertrauensbruch. Die Regierung selbst will den Streit über den Kandidaten so schnell wie möglich abhaken. Man müsse sich um den Bestand des Regierungsbündnisses keine Sorgen machen, erklärte ein Regierungssprecher. Merkel habe einen parteiübergreifenden Kandidaten gewollt. Zufrieden seien sich denn auch die SPD und die Grünen. Der 72-jährige Gauck, evangelischer Pastor und während 10 Jahren oberster Verwalter der Stasi-Unterlagen, war gestern als Kandidat für die Nachfolge des zurückgetretenen Christian Wulff nominiert worden. Der Streik am Flughafen in Frankfurt und bei der spanischen Fluggesellschaft Iberia wirkt sich auch auf die Schweiz aus. Auf den Flughäfen in Zürich, Basel und Genf fielen einige Flüge aus, andere hatten Verspätung. Die Swiss strich 3 ihrer Flüge von Zürich nach Frankfurt. In Basel und Genf fielen mehrere Lufthansa- und Iberia-Flüge aus. Am Frankfurter Flughafen, dem größten Deutschlands, streiken die Flugzeugeinweiser. Sie wollen mehr Lohn. Bei Iberia befinden sich die Piloten sowie das Kabinen- und Bodenpersonal im Streik. Sie wehren sich gegen die Pläne der Fluggesellschaft, die Kurz- und Mittelstreckenflüge in eine Tochterfirma auszulagern. Die Iran-Krise wirkt sich auf die Preise für Benzin und Öl aus. An den Tankstellen stieg der Preis pro Liter in den vergangenen Monaten um 5 bis 10 Rappen. Und der Preis werde noch weiter steigen, sagte der Mediensprecher der Erdölvereinigung. Der Preis für Rohöl ist ebenfalls am Steigen. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent kostet $130. Das ist $1,40 mehr als am Freitag. Letztmals war Öl im Mai so teuer. Die Iran-Krise ergibt sich einerseits aus dem Atomstreit mit dem Land. Andererseits kündigte Iran gestern an, kein Öl mehr an Frankreich und Großbritannien zu liefern. Damit protestiert das Land gegen die Sanktionen der EU. Die SUVA darf die Versicherungsleistung für eine verunfallte Motorradfahrerin halbieren. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Frau hatte mit ihrem Motorrad an einem Fahrtraining auf einer Rennstrecke in Frankreich teilgenommen. Dabei verunfallte sie und erlitt schwere Verletzungen. Die SUVA bewertete das Fahrtraining als Wagnis und zahlte nur 50% der Versicherungsleistung. Das Bundesgericht erlaubt dies, weil sich die Motorradfahrerin einer besonders großen Gefahr ausgesetzt habe. Ein Forscher der Universität Zürich hat berechnet, wo überall auf der Welt die Böden immer gefroren sind. Daraus hat er eine sogenannte Permafrostkarte erstellt. Diese ist über den virtuellen Globus Google Earth abrufbar. Wenn Permafrostböden wegen des Klimawandels auftauen, kann das gefährlich sein. So können sich zum Beispiel in den Bergen Felsbrocken lösen. Für Experten ist es daher wichtig zu wissen, wo solche Gefahren bestehen. Laut der Universität Zürich ist die neue Permafrostkarte präziser als alle bisherigen ähnlichen Karten. Allerdings sei es schwierig, Permafrostböden mit Sicherheit zu bestimmen. In Burma wirft die Opposition der Regierung vor, illegale Wahlkampfmethoden anzuwenden. Bei der Opposition handelt es sich um die Partei Liga für Demokratie der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Ein Parteisprecher erklärte, die Opposition habe Schwierigkeiten, öffentliche Orte für ihre Treffen nutzen zu können. Außerdem habe ein Kandidat der Regierung Leuten Geschenke angeboten, wenn sie ihn wählen würden. Die Wahlen in Burma finden in anderthalb Monaten statt. Auch Aung San Suu Kyi bewirbt sich um einen Parlamentssitz. Die Wahlen gelten als Test für die neue Regierung, die nach fast einem halben Jahrhundert Militärherrschaft eine Öffnung des Landes versprochen hat. In der Stadt Luzern hat am frühen Morgen mit der Weihtagwache die zweite Runde der Fasnacht begonnen. 5'000 Fasnächtler waren um 5.30 Uhr dabei, als die Weihzunft das Zepter über die Fasnacht übernahm. Am Nachmittag folgt nun noch der grosse Weihumzug, der jeweils rund 30'000 Zuschauer anzieht. Der Schweizer Fernsehen überträgt den Umzug. Die Luzerner Fasnacht dauert noch bis morgen Nacht.
Gleich 12.36 Uhr, hier geht's weiter mit einem bewegten Joachim Gauck, der neue deutsche Bundespräsident werden soll.
Ich kann Ihnen jetzt in der Verwirrung meiner Gefühle keine Grundsatzrede abliefern. Ich war im Taxi, als die Frau Bundeskanzlerin mich erreicht hat und ich bin noch nicht mal gewaschen.
Ein Porträt des Mannes und die Frage an Kaspar Selg in Berlin. Kann Gauck die hohen Erwartungen erfüllen? Weitere Stichworte dieser Sendung. Wer therapiert künftig psychische Leiden und zu welchem Preis? Dann Kohäsion konkret, Schweizer Geld für einen Bahnhof in Polen. Und das alte Handy ab nach Afrika auf die giftige Müllhalde. Illegal, aber gang und gäbe. All das nach Börsewetter, Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.252 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1 Franken 20,95 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 26. Die Wetterprognose. Im Norden liegen über dem Flachland und an den Voralpen heute noch teils ausgedehnte Wolkenfelder. Im Südtessin und im Engadin ist der Himmel mehrheitlich bewölkt. In den anderen Gebieten scheint mehrheitlich die Sonne, im Wallis bleibt es sogar meist wolkenlos. Die Temperaturen steigen im Norden mit Bise auf rund 3 Grad, im Tessin gibt es 10 Grad. Am Dienstag liegt über dem Flachland der Nordseite vor allem am Vormittag verbreitet Hochnebel und am Mittwoch ziehen im Osten ein paar Wolkenfelder vorbei. Sonst gibt es an beiden Tagen sehr viel Sonne. Die Temperaturen steigen im Norden auf 6 Grad, im Süden gibt es bis 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stockender Verkehr in der Westschweiz auf der A12 Richtung Wöwe wegen eines Pannenfahrzeugs auf der Höhe der Ausfahrt Bül.
Das ging ja unerwartet schnell. Keine 60 Stunden nach dem Rücktritt des Alten konnte Deutschlands Angela Merkel den künftigen Bundespräsidenten präsentieren, Joachim Gauck. Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler war Wunschkandidat von SPD, Grünen und überraschenderweise der FDP. Und diesem Wunsch konnte sich die Kanzlerin nicht mehr widersetzen. Auch im Wissen, dass Joachim Gauck sowas wie der Kandidat des Volkes ist. Joe Schelbert mit einem Porträt des Neuen.
Was mir so unglaublich geholfen hat, ist, dass Sie sich zusammengefunden haben. Und Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben mir auch versichert, dass Sie auch in anderen Zeiten beständig Hochachtung und Zuneigung zu mir empfunden haben. Und das Wichtige daran ist, dass Sie mir Vertrauen entgegengebracht haben.
Joachim Gauck gestern Abend nach der Nominierung durch Regierungsparteien und Opposition. Gauck zeigte sich überwältigt und sprach von einem besonderen Tag in seinem Leben. Schelmisch meinte er aber auch, er werde seine Tätigkeit als reisender Politiklehrer auch als Präsident nicht aufgeben. Er bitte nur darum, die ersten Fehler gütig zu verzeihen und nicht zu erwarten, dass er ein Superman sei.
Deutsche können Freiheit. Und das muss jede Generation neu lernen.
Deutsche können Freiheit, aber die müsse immer wieder erkämpft werden. Mit dieser Losung war er vor 2 Jahren bei der Wahl gegen Christian Wulff angetreten und an Angela Merkels Widerstand gescheitert. Jetzt wird der 72-Jährige aus dem Osten doch noch Bundespräsident. Gauck, geboren in Rostock, war Pfarrer, Publizist und über Jahre überwacht von der Staatssicherheit. Die Regierung der DDR bezeichnete er, so ein Spitzelbericht, einst als Clique, die das Volk unterjocht. Daher nahm er auch als Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde die Menschen aus dem Osten in Schutz.
Es gibt keine Charaktermauer zwischen den Deutschen. Und der Verrat war auch hier nicht Nationaltugend, sondern 1% der aktuellen DDR-Menschen hat vielleicht als IM der Stasi gedient. Und im Westen gibt's halt auch genug Verräter. Und das gehört ins Bewusstsein der Nation.
Doch bei führenden ehemaligen DDR-Größen kannte er kein Pardon. Gauck, der sich selbst als aufgeklärten Patrioten bezeichnet, gilt als sehr konservativ. Bis heute hat er ein äußerst gespanntes Verhältnis zur Linkspartei. Zwar war Gauck zur Zeit der Wende Mitglied des Neuen Forums, doch schon bald verabschiedete er sich von der Parteipolitik, betätigte sich als Reisender in Sachen Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit und versuchte seine Landsleute im Osten mit der Bundesrepublik zu versöhnen.
1989, als wir die Freiheit erkämpften, träumten wir vom Paradies, wachten aber auf in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wenn du von etwas träumst, ist es vollkommen. Und angekommen dort, wohin du dich gesehnt hast, merkst du, es ist eigentlich wie im Leben. Einen offenen Raum, in dem du deine Möglichkeiten einbringen kannst. Und in diesem offenen Raum hast du Rechte, die du nirgendwo sonst hast.
Er sei ein reisender Demokratielehrer, sagt er von sich. Zivilcourage, Freiheit, das waren schon seine Themen vor 2 Jahren, als er als Bundespräsidentkandidat durchs Land tourte, mehr Einsatz für Demokratie statt Politikverdrossenheit predigte und gegen Christian Wulff scheiterte.
Als Repräsentant des ganzen Volkes kann der Bundespräsident zwischen den Regierten und den Regierenden vermitteln und zu einer besseren Verständigung zwischen ihnen beitragen, was so bitter nötig ist.
Schon damals wäre er vom Volk gewählt worden, jetzt wollen ihn auch die Parteien.
Beliebt ist er also, der künftige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck, einer, der sagt, was er denkt und einer, der viele Erwartungen weckt. Kaspar Selg in Berlin, wird er diese Erwartungen erfüllen können?
Teilweise ja, teilweise wird man sehen müssen. Ja, Gauck ist natürlich ein Mann, der unter schwierigsten Umständen in der DDR über Jahrzehnte hinweg Rückgrat bewiesen hat. Seine moralische Legitimation ist völlig unbestritten, sein Eintreten für Demokratie, für Freiheit, da wird er sich ja nicht enttäuschen. Aber er spielt jetzt auch eine sehr politische Rolle und er ist ein wichtiges Verfassungsorgan. Er prüft Gesetze auf ihre Zulässigkeit, bevor er sie unterschreibt. Dabei hat er weder Erfahrung als Politiker, noch ist er Jurist. Ob Gauck das bringt, wird man sehen müssen. Klammer, genau das ist es übrigens, weshalb Angela Merkel seinerzeit bewusst auf Christian Wulff gesetzt hatte, Klammer zu. Und ein letzter Punkt, SPD und Grüne unterstützen Gauck oder unterstützten ihn vor 2 Jahren, sagen wir so, nicht weil sie seine Standpunkte liebten, überhaupt nicht, er ist sehr konservativ, sondern um Wulff zu verhindern. In der Zwischenzeit hat der ohnehin konservative Gauck sich weiter mit noch konservativeren Positionen, sagen wir mal so, profiliert. Ob Grüne und SPD nach 2 Jahren immer noch glücklich sein werden mit dem, was Gauck so alles vertritt, da bin ich gar nicht sicher.
Sie sagten es soeben in Ihrer Klammerbemerkung, Kanzlerin Merkel habe sich zuerst gegen Gauck gewehrt. Plötzlich hat sie dann gestern dann doch eingewilligt. Wirft man ihr diese Kehrtwende in Deutschland nun vor?
Nicht wirklich. Man redet eher davon, dass sie erpresst worden sei. Die Opposition schmunzelt natürlich, weil Merkel ihr endlich einmal hat nachgeben müssen. Weil sie mit der Wahl von Gauck auch ihren Fehler Wulff offen zugeben muss. Die FDP strahlt, weil sie nach Monaten des Jammers und der Schwäche mal wieder als starke, entscheidende Macht aufgetreten ist. Aber es gibt sehr viele Stimmen, die das umgekehrt interpretieren und sagen, die FDP habe sich da einen unglaublichen Vertrauensbruch innerhalb der Koalition geleistet und es sei Merkel eigentlich hoch anzurechnen, dass sie da nachgab. Und es nicht auf einen großen Knall habe hinausgehen lassen. Also die Meinungen sind mindestens geteilt, sagen wir so.
Eben durchgedrückt hat die Wahl von Gauck ja der kleine Koalitionspartner von Merkels CDU, die FDP. Heute gab es sowohl verärgerte als auch besänftigende Worte aus der CDU. Hängt der Haussegen in der deutschen Regierung nun schief?
Offiziell sagt man nein. Inoffiziell heißt die Antwort ja. Wir haben es zu Beginn in den Nachrichten schon gehört. Es gibt Stimmen aus der CDU heute Morgen, die sich über das Verhalten der FDP enorm empören, echauffieren. Man muss wissen, Frau Merkel hat sich der FDP gegenüber immer sehr loyal verhalten, egal wie schwach die waren. Sie hat Westerwelle gestützt, sie hat Rösler gestützt, wenn sie unter Beschuss standen. Jetzt hat sich die FDP umgekehrt ihr gegenüber sehr illoyal verhalten. Da fragt sich natürlich, wie Merkel damit umgeht. Sie sagt immer wieder in den verschiedensten Zusammenhängen, dass sie auf Loyalität sehr großen Wert legt, sie anderen gegenüber und natürlich auch umgekehrt. Da kann ich mir vorstellen, dass Rösler künftig einen wesentlich schwereren Stand haben wird. Und das ist für eine so geschwächte Partei wie für die FDP ziemlich gefährlich. Es stehen jetzt sehr grundsätzliche Fragen an. Rettungsschirm, Vorratsdatenspeicherung, ACTA. Das sind alles Geschäfte, bei denen FDP und CDU verschiedener Meinung sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass Merkel da mit der FDP künftig ziemlich weniger lange fackelt als bisher.
Einschätzungen von DRS-Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk. Rendezvous 12.45 Uhr. Jedes Jahr steigen die Krankenkassenprämien weiter an. Da ist der Vorschlag aus dem Departement von Gesundheitsminister Berset doch schon bemerkenswert. Die Krankenkassen sollen künftig auch noch die Psychologin bezahlen. Die Begründung: eine frühzeitige Psychotherapie könnte die Kosten für Folgekrankheiten senken. Ich fragte DRS-Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler, ist diese Begründung für Sie plausibel?
Ja, denn Menschen mit unbehandelten psychischen Störungen entwickeln häufig in der Folge diffuse körperliche Leiden. Das heißt, auch sie gehen zum Arzt, aber halt eben nicht zum Spezialisten. Und auch ihre Arztbesuche kosten Geld. Es gibt auch andere Kostentreiber, wenn psychische Störungen nicht behandelt sind, zum Beispiel die Arbeitsausfälle dieser Patientinnen und Patienten oder auch die Belastung der Familie, die eben allenfalls zu weiteren Folgeproblemen führen kann. Das heißt, ich nehme an, dass die Zulassung nichtärztlicher Psychotherapien die Kosten im Gesundheitswesen vielleicht kurzfristig steigern wird, aber mittel- und langfristig wird dieser Effekt wieder verschwinden.
Also wer eine Scheidung hinter sich hat und sich halt nicht so gut fühlt, der geht künftig jahrelang in eine Psychotherapie und das bezahlt dann die Grundversicherung.
Nein, diese Zeiten sind eh schon lange vorbei. Das wird auch heute nicht so gemacht, außer man bezahlt die Therapie selber. In den letzten Jahren haben sich Diagnostik und auch spezifische Therapien stark weiterentwickelt im Bereich der psychischen Störungen. Therapien, wenn eine Störung nicht schon chronifiziert ist, sind heute deutlich kürzer als noch vor wenigen Jahren und manchmal reichen schon ein paar Stunden Psychotherapie, um jemanden deutlich zu entlasten.
Heute ist es ja so, dass solche Therapien, die die Krankenkasse bezahlt, in der Regel Psychiater anbieten. Reicht das denn nicht?
Nein, offensichtlich nicht, denn Psychiater haben in der Regel heute sehr lange Wartelisten. Es gibt viel zu wenige Psychiater. Dieser Mangel wird sich auch noch zuspitzen, denn junge Ärzte und Ärztinnen entscheiden sich immer seltener für diese Fachrichtung. Ein Grund ist das mangelnde Prestige und ein weiterer der vergleichsweise schlechte Verdienst dieser Ärztegruppe.
Sollten die Vorschläge aus dem Departement Berset Wirklichkeit werden, könnte denn künftig jeder Psychologe mit einem Hochschulstudium eine von den Kassen anerkannte Psychotherapie anbieten?
Nein, Psychologinnen und Psychologen mit Hochschulstudium können noch keine anerkannten Psychotherapien anbieten. Sie müssen nach der Hochschule nochmals die Schulbank drücken und eine vierjährige Zusatzausbildung absolvieren, die sie, wie die Psychiater auch, selber bezahlen. Das heißt, nichtärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind keine Zweitklasspsychiater, sondern hochspezialisierte Fachleute.
Katharina Boxer, mit den Vorschlägen, die nun auf dem Tisch sind, würden ja seelische Leiden körperlichen Leiden gleichgestellt. Kann man das überhaupt machen?
Ich denke, allein die Tatsache, dass man noch darüber diskutiert, zeigt, dass sich viele Entscheidungsträger eben damit sehr schwer tun. Ein Beinbruch, ein Tumor ist eben fassbarer als eine Depression oder eine Persönlichkeitsstörung. Ich denke, es geht hier tatsächlich um einen Grundsatzentscheid. Stellen wir psychische Leiden, körperlichen Leiden gleich? Und das heißt letztlich, hat ein psychisch kranker Mensch, ein Mensch in einer psychischen Krise, dasselbe Recht auf eine professionelle Behandlung wie ein Mensch eben mit einem Beinbruch oder einem Krebsleiden?
Das waren Einschätzungen von Katharina Boxler von der DRS-Wissenschaftsredaktion. In der Warschauer Vorstadt Legionowo steht ein düsteres, heruntergekommenes Containerprovisorium. Es dient als Bahnhof seit 30 Jahren. Doch nun soll es verschwinden, ein richtiger Bahnhof soll gebaut werden. Mit Hilfe der Schweiz, mit Geld aus der sogenannten Kohäsionsmilliarde, der das Schweizer Stimmvolk vor 6 Jahren zugestimmt hat. Bundesrat Johann Schneider-Ammann sah sich das Bahnhofsprojekt in Polen letzte Woche an und Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann war dabei.
Der Bürgermeister von Legionowo, Roman Smogaszewski, steht an einem Bahngleis und deutet abschätzig auf ein paar rostige grüne Baucontainer.
To są takie kontenery budowlane, które jakieś 30 lat temu na krótki czas zostały wybudowane.
Die Container da drüben, das sei der Bahnhof, vor 30 Jahren als Provisorium hingestellt, nun stehe er noch immer und wirke sehr abschreckend.
Po lewej stronie jest taka mała poczekalnia, nie radzę wchodzić, może być to niebezpieczne, miasto nie jest całkiem ubezpieczone, żeby państwu odszkodowanie wypłacić.
Und würde es nicht empfehlen, in den brüchigen Containern auf den Zug zu warten, sagt der Bürgermeister mit säuerlicher Selbstironie, denn die Stadt übernehme dafür keine Sicherheitsgarantie. So warten die Leute denn auch direkt auf dem Perron in der eisigen Kälte auf den Zug. Legionowo, eine Trabantenstadt, 30 Kilometer nordwestlich von Warschau gelegen, braucht dringend einen richtigen Bahnhof. Dank Schweizer Geld könne ihr nun realisiert werden, sagt Bürgermeister Smogorzewski. Das Projekt sei für seine Stadt von zentraler Bedeutung.
Projekt, który chcemy realizować, który możemy właściwie realizować tylko i wyłącznie dzięki stronie szwajcarskiej.
Viele der 50.000 Einwohner von Legionowo pendeln täglich nach Warschau. Wegen der schlechten Bahninfrastruktur tun es die meisten mit dem Auto und verstopfen die Straßen. Die Schweiz sei deshalb nicht primär an der Finanzierung eines schönen Bahnhofs interessiert gewesen, sagt Heinz Kaufmann, sondern am gesamten Verkehrskonzept.
Der Bahnhof ist das Symbol des Projektes und speziell von hohem Interesse ist, dass eben die Buslinien, die lokalen, die regionalen, die Bahnlinien zusammengeführt werden, dass es Anreize gibt, dass Leute sich sagen, ich nehme statt dem Auto den Zug und entlaste damit mein Portemonnaie, aber auch die Umwelt.
Das Projekt entspreche ziemlich genau den Vorstellungen der Schweiz, sagt Heinz Kaufmann, der die Beiträge aus dem Kohäsionsfonds in Warschau koordiniert. Man wolle speziell die soziale Entwicklung und den Umweltschutz fördern und lege großen Wert auf Nachhaltigkeit.
Weil wir wollen ja, dass mit diesen Projekten das Markenzeichen Schweiz wirklich auflebt, dass die Leute, die von den Schweizer Geldern profitieren, die hohe Erwartungen haben an die Schweizer Leistungen, wirklich zufrieden sind.
Bis Mitte Juni müssen sämtliche Gelder der Kohäsionsmilliarde verpflichtet sein, wie Heinz Kaufmann sagt. Die Schweiz unterstützt in Polen etwa 60 Projekte im Umfang von knapp 500 Millionen Franken. Aber noch ist nicht ganz alles unter Dach und Fach. Die polnische Regierung hat bei den regionalen Behörden aus Budgetgründen massive Kürzungen vorgenommen. Nun sind einige schon bewilligte Projekte gefährdet. Den regionalen Verwaltungen, die zumeist für die Umsetzung zuständig sind, fehlen jetzt die Kapazitäten. Bundesrat Schneider-Ammann hat bei seinem Besuch in Polen auf das Problem hingewiesen.
Wir haben unsere Dienste angeboten, dass letztlich die Mittel Polen für gute Projekte zur Verfügung gestellt werden können.
Gute Projekte wie den Bahnhof von Legionowo. Im Sommer soll mit dem Bau begonnen werden. Bürgermeister Smogorzewski rechnet damit, ihn bereits Ende 2013 in Betrieb nehmen zu können.
Je mehr Computer, Drucker oder Handys in der westlichen Welt verkauft werden, desto mehr Elektroschrott landet irgendwann auf giftigen Müllhalden in Afrika. Schon seit Jahren gibt es zwar Richtlinien, Konventionen und Empfehlungen, um das Problem zu bekämpfen, dennoch wird immer mehr Elektroschrott illegal in Afrika entsorgt. Das zeigt eine Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, UNEP. Aus Nairobi, wo sich derzeit die Umweltminister treffen, Patrick Wülser.
Wer einen 4 Jahre alten Computer hat, der nicht mehr funktioniert und ein Fachgeschäft aufsucht, erntet häufig nur ein mitleidiges Lächeln. Elektronikgeräte haben eine kurze Lebenszeit und landen früher oder später als Schrott in Afrika. Das zeigt die jüngste UN-Studie. In Westafrika landen jährlich 650.000 bis 1 Million Tonnen Elektroschrott auf Abfallhalden. Neben inländischen Geräten handelt es sich vor allem um illegale Importe aus Europa. Eigentlich dürften europäische Exporteure nur funktionierende Ware verschiffen. Häufig sind es aber defekte Geräte, die billig und illegal entsorgt werden und auf den Abfallhalden afrikanischer Großstädte landen. Dort wühlen dann Tausende von Sammlern nach Spuren von Gold, Koltan oder Kupfer. Sie verbrennen die Isolierungen der Elektrokabel, um an die wertvollen Metalle zu kommen, mit verheerenden Konsequenzen für Mensch und Natur. Beim Verbrennen entsteht giftiger Rauch. Dieser geht nicht nur in die Luft, sondern gelangt auch ins Trinkwasser. In Nairobi etwa leben die Menschen unmittelbar neben der größten Müllhalde Ostafrikas, teilweise sogar auf der Halde selbst. Boden und Wasser sind nachweislich mit Schwermetallen belastet und führen bei Anwohnern zu Blut- und Hirnschäden. Die Wege des Elektroschrotts bis nach Afrika sind verschlungen. Die UNEP-Studie macht keine länderspezifischen Angaben. Klar ist nur, dass es den Industrieländern immer noch zu teuer ist, den Elektroschrott selber und fachgerecht zu entsorgen. Zwar könnten mit Metallen wie Silber, Gold und Kupfer wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden. Die Mengen sind aber zu klein, dass es für die Industriestaaten rentabel wäre. Die billigere Lösung ist, den Elektroschrott illegal nach Afrika zu verschiffen. Die UNEP möchte es deshalb künftig nicht mehr nur bei Empfehlungen belassen. Diese Woche treffen sich in Nairobi die Umweltminister der Welt, unter ihnen auch Bundesrätin Doris Leuthard. Sie diskutieren, ob es für die Entsorgung von Abfällen und Elektroschrott nicht dringend verbindlichere und überprüfbare Vorgaben braucht.
Patrick Wülser. Und in den Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS nun das da. Weite Pisten, atemberaubende Aussichten, Pulverschneefahrten, unterlegt von sphärischer Musik, so wird das Obwaldner Bergdorf Engelberg im Internet für sich. Was man nicht sieht auf diesem Werbefilm, sind die Schattenseiten außerhalb der Saison, wenn die Hälfte aller Wohnungen leer steht. Die zahlreichen Zweitwohnungen sorgen für unbeliebte Quartiere und jagen die Wohnungspreise in die Höhe. Viele in der Engelberger Bevölkerung finden, man muss etwas tun gegen diese Entwicklungen. Nur was? Miriam Eisner war in Engelberg.
Die Berge über Engelberg tief verschneit, Bäume wie gefrorene Skulpturen in der Landschaft, die Häuser unter dicken weißen Hauben. Es ist ein Winter, wie ihn die Feriengäste lieben. Doch wenn Elisabeth Brun ihren Blick über das Klosterdorf am Fuß des Titlis schweifen lässt, macht sich die Präsidentin der SP Engelberg Sorgen. Neben charmanten Bergchalets und Hotels machen sich immer mehr massige Wohnblocks und luxuriöse Neubauten breit. Die Hälfte der 3700 Wohnungen sind Ferienwohnungen.
Grundsätzlich gibt es in Engelberg zu viele leerstehende Wohnungen. Es wirkt dann wie Geistersiedlungen. Die Bodenfläche, die ist zugebaut, die Hänge sind zugebaut. Es ist nicht mehr das Beschauliche, was wir geschätzt haben.
Engelberg habe es verpasst, rechtzeitig einzugreifen, kritisiert Elisabeth Brun. Sie hofft jetzt auf die Initiative, welche die Zweitwohnungen auf 20% pro Gemeinde beschränken will.
Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass es hier einen Baustopp gäbe. Das würde die Baulobby empfindlich treffen. Aber es hat ja in den letzten Jahren auch niemand gestört, dass genau diese Gesellschaften viel verdient haben. Also von daher denke ich, diese Baulobby, die müsste das in Kauf nehmen, dass es vorübergehend für sie zu einem Baustopp käme.
Tatsächlich lebt Engelberg seit vielen Jahren gut von und mit den Zweitwohnungen. 40% aller Gäste übernachten in Ferienwohnungen. Jeder dritte Franken, der in den Tourismus fließt, geben sie aus. Ein wichtiges Geschäft, erklärt Martin Odermatt. Er ist Chef einer Metallbaufirma und seit einem Jahr Talammann, wie der Gemeindepräsident in Engelberg heißt.
Einerseits ist die bauliche Tätigkeit, das sieht man. Man ist aber auch die ganzen Bauten müssen unterhalten werden. Und dann ist noch ein dritter Teil, wenn die Wohnungen besetzt sind. Die Leute, die kaufen hier ein, die gehen hier in den Ausgang. Das bringt sehr viel Geld nach Engelberg.
Das alles hat zwar viele Einheimische reich gemacht, andere kommen durch diese Entwicklung in Nöte. Gediegene Eigentumswohnungen verdrängen zahlbare Mietwohnungen. Die Preise erreichen in Engelberg das Niveau von großen Agglomerationen. Das bestätigt der Engelberger Immobilienmakler Anjan Kohler.
Eine durchschnittliche Ferienwohnung, eine 3,5-Zimmer-Wohnung zwischen 75 und 100 Quadratmeter, liegt bei uns zwischen 750 und 1 Million. Aber wir sprechen da von Top-Wohnungen an bester Lage.
Die Rechnung bezahlten jetzt ausgerechnet diejenigen, welche den Tourismus im Gastgewerbe bei Skiliften und Bergbahnen am Laufen halten, sagt SP-Präsidentin Elisabeth Brun.
Es gibt Leute, die müssen ins Tal hinunterziehen, wo günstigere Wohnungen zu haben sind, weil es hier einfach schlicht unbezahlbar wird für sie. Und das sind viele hier in Engelberg, die im Dienstleistungssektor arbeiten und die haben ja auch nicht die Möglichkeit, sehr teure Wohnungen zu mieten.
Schon vor 20 Jahren waren solche Auswüchse in Engelberg ein Thema. Darum limitierte die Gemeinde den Anteil der Zweitwohnungen damals auf höchstens 50%. Allerdings, bereits 7 Jahre später kippte die Gemeindeversammlung diese Beschränkung auf Druck von Gewerbekreisen wieder, sagt Martin Odermatt.
Es hat nicht gegriffen, es gab auch eine Stagnation im ganzen Bausektor. Der Wohnraum wurde dadurch nicht günstiger für die einheimische Bevölkerung und man hat das Reglement wieder gestrichen, ersatzlos.
Heute ist zwar auch der Talammann überzeugt, dass Engelberg dem Bauboom Grenzen setzen sollte. Ein Rezept hat die Gemeinde aber immer noch nicht. Und so steht in den Sternen, ob und wann die geplante Änderung des Baureglementes greift. So, dass das Tal auch dann attraktiv bleibt, auch wenn der prächtige Schnee, der jetzt selbst die gröbste Bausünde gnädig zudeckt, wieder geschmolzen ist.
Miriam Eisner und Pro- und Contra-Zweitwohnungsinitiative gleich in der Abstimmungskontroverse nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Georg Aufdemauer.
Die Nominierung des früheren DDR-Bürgerrechtlers Joachim Gauck als neuer Bundespräsident hat innerhalb der Regierungskoalition in Deutschland für Verstimmung gesorgt. Das Vorprellen der FDP hat bei CDU-CSU für großen Unmut gesorgt, doch erklärt die Regierung, die Koalition sei nicht in Gefahr und werde weiterarbeiten. Die Streiks am Flughafen in Frankfurt und bei der spanischen Fluggesellschaft Iberia wirken sich auch auf die Schweiz aus. Die Swiss strich mehrere Flüge von Zürich nach Frankfurt. In Basel und Genf fielen mehrere Lufthansa- und Iberia-Flüge aus. Die Iran-Krise wirkt sich auf die Preise für Benzin und Öl aus. An den Tankstellen stieg der Preis pro Liter in den vergangenen Monaten um 5 bis 10 Rappen. Der Preis für Öl ist ebenfalls am Steigen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.